Zum einen, habe ich ja eingangs erwähnt, macht es natürlich das Leben einfacher und ein bisschen bequemer. Das ist natürlich ein Pluspunkt. Aber auf der anderen Seite gibt es auch einfach Bereiche, die zwingend Maßnahmen erfordern. Und aus unserer Sicht müssten das eben auch digitale Maßnahmen sein. Wenn wir zum Beispiel an die Klimakrise denken, dann sind wir an einem Punkt, wo es nicht mehr reicht, dass jeder für sich versucht, irgendwie was zu tun und vielleicht irgendwie auf Fleisch verzichtet oder mit dem Fahrrad fährt, statt mit dem Auto. Wir sind mittlerweile da an einem Punkt angelangt, dass auch die Städte wirklich handeln müssen und Maßnahmen ergreifen müssen.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.
München ist ja die smarteste Stadt in Deutschland. Zumindest sagt das der Smart City Index. Aber was heißt das eigentlich? Eine smarte Stadt und woran erkennt man sie, wenn man sie sieht? Um diese Frage zu klären, spreche ich heute mit Felix Lange. Er und sein Team haben Städte in Deutschland nach ihrer Smartness bewertet. Hallo, schön, dass du da bist.
Freut mich auch.
Um jetzt einfach mal direkt ins Thema einzuleiten, würde ich auch erstmal direkt die erste Frage stellen. Ja, wenn man an das Wort Smart City denkt, dann denkt man ja irgendwie auch so ein bisschen an Science Fiction und so fliegende Autos und sowas ähnliches. Aber was ist denn eigentlich eine Smart City?
Ja, also wenn wir von Smart City reden, dann reden wir natürlich vom Thema Digitalisierung und davon, digitale Technologien einzusetzen. Also bei den fliegenden Autos sind wir noch nicht ganz angelangt, aber es gibt ja zum Beispiel Projekte bereits zum autonomen Fahren, also wo Fahrzeuge eben ohne Fahrer fahren und vom Computer gesteuert werden. Das ist natürlich ein Teil von Smart City. Aber man braucht eigentlich gar nicht so weit in die Zukunft gucken. Smart City kann man eigentlich auch schon jetzt und an vielen Stellen erleben. Also eigentlich jeder, der irgendwo in der Stadt lebt, der nimmt eigentlich jeden Tag zahlreiche Leistungen von der Kommune wahr, auch wenn man das vielleicht gar nicht so direkt merkt. Also wenn man zum Beispiel an Berufstätige denkt, die zur Arbeit pendeln, mit dem Bus oder Bahn und die dann sich per App ihr Ticket buchen. Auch das ist Smart City. Oder junge Familien, die ihr Kind in der Kita anmelden wollen und das über ein Internetportal tun. Oder auch Jugendliche, die irgendwo ins Kino oder ins Schwimmbad gehen wollen und dann dort eben nicht per Bargeld, sondern per Karte oder Smartphone bezahlen. Das sind alles Bestandteile einer Smart City, die man auch heute schon sehen kann. Und generell geht es beim Thema Smart City zum einen darum, eben den Alltag zu erleichtern und bequemer zu machen. Und die andere Seite sind aber auch, dass Städte aktuell gerade viele Probleme haben, mit denen sie umgehen müssen. Also wir denken zum Beispiel an Klimakrise, Corona-Pandemie oder auch den Ukraine-Krieg. Das sind alles Probleme, die die Städte irgendwie handeln müssen. Und auch da können eben digitale Technologien helfen, mit diesen Problemen umzugehen.
Mit diesem Smart City Index werden ja in Deutschland Städte bewertet. Aber wie genau werden sie denn bewertet? Gibt es bestimmte Kriterien dafür?
Ja, also in unserem Index, da schauen wir uns 5 Themenbereiche an. Das sind die Bereiche Verwaltung, IT und Kommunikation, Energie und Umwelt, Mobilität und Gesellschaft und Bildung. Und die setzen sich aus 37 Indikatoren zusammen, die wir uns anschauen. Und ja, da erfassen wir zum Beispiel also zum Teil konkrete Zahlen, also sowas wie viele Glasfaseranschlüsse gibt es in der Stadt, wie viele E-Fahrzeuge sind zugelassen. Wir schauen uns aber auch an, welche digitalen Lösungen in der Stadt bereits umgesetzt werden. Also zum Beispiel, ob es Straßenbeleuchtung gibt, die intelligent vernetzt ist oder ob es intelligente Ampeln gibt in den Verkehrsregeln. Und so setzen sich eben verschiedene Indikatoren zusammen und die wir dann jeweils mit 0 bis 100 Punkten bewerten. Und am Ende addieren wir das alles zusammen. Und ja, die Stadt, die mit den meisten Punkten gewinnt dann eben das Ranking und so entsteht dann unser Index.
Welche Städte habt ihr eigentlich schon bewertet oder euch schon angeschaut, außer jetzt München?
Ja, wir schauen uns im Prinzip alle deutschen Großstädte an. Also Großstadt heißt eine Stadt mit mindestens 100.000 Einwohnern. Und das sind im letzten Jahr 81 gewesen, die wir da bewertet haben.
Und wieso gibt es eigentlich diesen Index?
Also wir wollen natürlich zum einen so ein bisschen sichtbar machen, einfach wie die Digitalisierung im Moment ist in den Städten, wie der Stand ist. Wir wollen aber natürlich auch eine Entwicklung zeigen. Also wir merken, dass eigentlich keine Stadt irgendwie ja stillsteht und nichts tut, sondern alle Städte bemühen sich, die Digitalisierung voranzutreiben. Und diese Entwicklung wollen wir natürlich auch ein Stück weit sichtbar machen und auch die Städte belohnen, die eben da viel tun oder vielleicht auch mehr als andere tun. Wir wollen aber auch ein bisschen Transparenz schaffen. Das heißt, wir wollen auch den Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen, dass sie sich informieren können, wo steht eigentlich meine Stadt aktuell? Was gibt es vielleicht noch für Lösungen in anderen Städten, die es in meiner Stadt noch nicht gibt, die eigentlich sinnvoll wären, sodass sich Bürger da informieren können. Und wir wollen uns natürlich auch an die Politik richten, also vor allem an die Politiker in den Städten vor Ort und diese ja, motivieren, mehr zu tun, gerade in den Städten, wo vielleicht noch nicht so viel getan wurde, die ein bisschen weiter unten im Ranking stehen. Da wollen wir natürlich ja, Motivator sein und versuchen, die Städte zu animieren, da noch mehr zu machen im Bereich Digitalisierung.
Jetzt nochmal im Hinblick auf die Stadt München, die ist ja jetzt aktuell Platz 1 bei euch, bei diesem Smart City Index. Was macht denn diese Stadt besser als andere Städte?
München hat natürlich verschiedene Gründe, warum München auf Platz 1 gelandet ist in diesem Jahr. Also zum einen kann man vielleicht den Bereich Verwaltung hervorheben. München bietet da wirklich viele Möglichkeiten für die Bürgerinnen und Bürger, um sich zum Beispiel, wenn sie Anliegen haben, also zum Beispiel, wenn sie ja, sich ummelden wollen, wenn sie ihr Auto anmelden wollen oder wenn sie einen Parkplatz beantragen wollen, dass sie das eben auch digital tun können und nicht mehr ins Amt gehen müssen dafür. Da zählt München auf jeden Fall zu den führenden Städten, wenn man sich das im Vergleich anschaut. Gleichzeitig ist München aber auch intern in den Behörden sehr digital. Also da wird zum Beispiel die elektronische Akte genutzt, um Papierverbrauch zu reduzieren. Dann ist eine weitere Kategorie, wo München auch stark ist, zum Beispiel die Kategorie IT und Kommunikation. Also da geht es vor allem um die digitale Infrastruktur in der Stadt. Das heißt, wie weit ist der Internetausbau vorangeschritten oder der Mobilfunkausbau? Auch da ist München weit vorne dabei. Und das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Faktor für eine Smart City. Denn wenn man digitale Lösungen einsetzen will, dann braucht man natürlich auch Internet dafür. Und wenn das nicht ausreichend vorhanden ist, dann kann das Ganze auch nicht funktionieren. Man muss aber auch sagen, München ist nicht nur in einzelnen Bereichen stark, München ist auch einfach sehr breit aufgestellt, also wirklich in allen Bereichen ziemlich weit vorne dabei, was auch daran liegt, dass die Stadtverwaltung einfach in München sehr engagiert ist, gut vernetzt ist und ja wirklich das Thema Digitalisierung ganz groß auf ihre Fahne geschrieben hat. Und das spiegelt sich dann am Ende auch im Ranking wieder.
Du hast gerade von elektronischen Akten gesprochen. Könntest du vielleicht etwas näher darauf eingehen, was das bedeutet?
Genau, also bislang oder ja früher war es ja viel so, dass das ganzen Akten, die in der Stadtverwaltung bearbeitet werden, sei es ja Anträge von Bürgern, aber auch irgendwelche Entwürfe oder Beschlüsse, was auch immer in der Stadt eben so anfällt, auf Papier niedergeschrieben ist. Das heißt, man hat dann riesige Aktenordner, die dann in riesigen Regalen gesammelt werden und von A nach B, von einem Amt ins nächste getragen werden. Das ist zum einen natürlich ein bisschen ineffizient, dauert lange, zum anderen gibt es einen sehr hohen Papierverbrauch dadurch, also auch Nachhaltigkeitsaspekt ein Stück weit. Und deshalb gehen viele Städte jetzt in die Richtung, ihre Akten zu digitalisieren. Das heißt, dass das Ganze als Dokument auf dem Computer dann nur noch zur Verfügung steht und dann auch schneller bearbeitet und weitergereicht werden kann in den Ämtern.
Klingt interessant. Jetzt nochmal zum Thema Bildung. Da ist ja Hamburg auf Platz 1 und da würde ich mal gerne nachfragen, auf welche Bereiche schaut ihr da besonders drauf?
Genau, also Hamburg ist dieses Jahr Platz 1 im Bereich Gesellschaft und Bildung, wie wir ihn genannt haben. Das heißt, also zum einen schauen wir da so ein bisschen auf die gesellschaftlichen Aspekte, sowas wie können sich Bürger online beteiligen am Stadtgeschehen, also zum Beispiel Vorschläge einbringen, was in der Stadt vorangetrieben werden sollte. Zum Beispiel Coworking Spaces gibt, also Orte, an denen man zusammenarbeiten kann. Oder ob es Angebote gibt für ja digital affine Menschen, die da sich zusammentun können und Digitalprojekte umsetzen. Und wir haben eben dieses Jahr auch zum ersten Mal den Bereich Bildung mit aufgenommen. Bildung heißt in unserem Fall tatsächlich, dass wir nicht so ganz allgemein auf Bildung schauen, sondern wirklich darauf, auf den Themenbereich digitale Bildung. Das heißt, wir schauen zum einen, ob es da einen Digitalisierungsbeauftragten gibt, der sich für die Digitalisierung von Schulen einsetzt und ob es wirklich ein konkretes Konzept gibt für die Digitalisierung von Schulen. Wir schauen aber auch darauf, inwiefern die Stadt etwas dafür tut, dass Digitalkompetenzen gefördert werden. Das heißt, natürlich, wenn die Schulen digitalisiert werden und wenn da zum Beispiel auch Tablets oder Laptops zum Einsatz kommen sollen, da ist natürlich auch wichtig, dass die Lehrkräfte da eben auch entsprechend mit umgehen können und wissen, was sie tun. Deshalb gucken wir uns an, ob es Weiterbildungsangebote für Lehrkräfte gibt. Ähnliches gilt natürlich auch für den Bereich Verwaltung. Auch wenn die Behörden digitalisiert werden sollen, müssen natürlich auch die Angestellten entsprechend geschult werden. Deshalb gucken wir, ob es Weiterbildungsangebote für Verwaltungsangestellte gibt. Und ein dritter Bereich, der auch für uns ganz wichtig ist, ist die digitale Teilhabe von Senioren. Denn Digitalisierung ist natürlich ja ein Projekt, was die ganze Gesellschaft betrifft. Und jüngere Menschen können da vielleicht noch eher mit umgehen, sind damit aufgewachsen, aber ältere Menschen, die eben nicht damit aufgewachsen sind, sollen natürlich auch da mitgenommen werden und entsprechend ja geschult werden, wie sie eben mit digitalen Geräten und Medien umgehen können. Und das ist auch ein Bereich, den wir uns da anschauen.
Was können sich denn andere Städte in Bezug jetzt auf die Kriterien oder die Themen Bildung und Gesellschaft abschauen?
Genau, also wenn wir jetzt mal zum Beispiel auf Hamburg schauen, die ja den Erstplatz dann im Bereich belegt haben, dort gibt es eben einen Beauftragten, der extra dafür zuständig ist, dass dieses Thema in den Schulen angegangen wird. Und es gibt auch ein konkretes Entwicklungskonzept für digitale Medien, die das verpflichtend ist für alle Schulen, sodass ja, die Schulen wissen, das ist der Plan, diese und jene Medien oder Geräte können wir einsetzen und wie müssen wir da vorgehen. Dann gibt es natürlich auch von der Stadt, das ist auch wirklich was noch besonders ist, dass die Stadt ein Gelder zur Verfügung stellt, damit zum Beispiel Lehrer oder Verwaltungsangestellte eben geschult werden zu digitalen Themen, also zum Beispiel ja Kurse für Office-Anwendungen oder wie man dieses oder jenes Programm benutzt. Und ein ja, besonderes Projekt aus der Stadt Hamburg ist auch das Projekt Digitallotsen. Das sind Ehrenamtliche, die eben ja, ältere Menschen beim Umgang mit digitalen Medien und Geräten helfen und denen ja mit Rat und Tat zur Seite stehen, wenn sie eben Fragen haben.
Im Bereich Energie und Umwelt sind hauptsächlich ja etwas kleinere Städte, wie zum Beispiel jetzt Trier, Paderborn, ganz oben mit dabei. Die Top-Städte wie München oder Hamburg sind jetzt eher weit unten auf Platz 33 und 35. Woran liegt das genau? Sind kleinere Städte einfach besser im Umweltschutz?
Also man kann nicht pauschal sagen, dass große Städte jetzt weniger für Umweltschutz tun würden, das nicht. Man kann aber sagen, dass in kleinen Städten oder in kleinen Städten vielleicht den Vorteil haben, dass sie Projekte einfach schneller umsetzen können. Einfach dadurch, dass sie eben ja, weniger Ämter haben, weniger Angestellte haben und die Wege da ein bisschen kürzer sind. Das kommt den kleinen Städten vielleicht so ein bisschen zugute. Gleichzeitig muss man auch sagen, dass die großen Städte vielleicht ja ein bisschen eine schwierige Aufgabe haben als die kleineren, um die ganzen Kriterien zu erfüllen. Also wenn wir zum Beispiel darauf schauen, ein Indikator bei uns ist, wie viel Strom aus Solarenergie erzeugt wird. Und wenn jetzt eine Millionenstadt wie Hamburg oder München alle ihre Einwohner mit Solarstrom versorgen möchte, dann müssen die natürlich viel mehr Photovoltaikmodule aufstellen als so eine kleine Stadt wie Ulm zum Beispiel. Und ähnlich ist es zum Beispiel auch, wenn wir auf die Busse in der Stadt schauen. Da gucken wir uns an, wie viele dieser Busse eben mit emissionsarmen Antrieben ja, betrieben werden, also zum Beispiel Wasserstoff oder Elektrobusse. Und ja, wenn jetzt eine Stadt wie Berlin sagt, wir möchten jetzt alle unsere Busse umstellen auf Elektrobusse, und dann ist es natürlich viel schwieriger für sie, ihre Flotte, die zehnmal so groß ist, umzustellen wie als in einer Stadt wie Braunschweig zum Beispiel, die halt viel weniger Busse haben. Sodass ja, das vielleicht so ein, zwei Gründe sind, warum tatsächlich im Ranking die größeren Städte ein bisschen schlechter abschneiden als die kleinen.
Wie wichtig sind denn eigentlich Smart Cities für unser Leben in der Zukunft?
Ja, also ja, für mich persönlich, aber auch, glaube ich, für alle Menschen sind das wahrscheinlich die gleichen Gründe. Zum einen, habe ich ja eingangs erwähnt, macht es natürlich das Leben einfacher und ein bisschen bequemer. Das ist natürlich ein Pluspunkt. Aber auf der anderen Seite gibt es auch einfach Bereiche, die zwingend Maßnahmen erfordern. Und aus unserer Sicht müssten das eben auch digitale Maßnahmen sein. Wenn wir zum Beispiel an die Klimakrise denken, dann sind wir an einem Punkt, wo es dann nicht mehr reicht, dass jeder für sich versucht, irgendwie was zu tun und vielleicht irgendwie auf Fleisch verzichtet oder mit dem Fahrrad fährt statt mit dem Auto. Wir sind mittlerweile da an einem Punkt angelangt, dass auch die Städte wirklich handeln müssen und Maßnahmen ergreifen müssen. Zum Beispiel, wenn es um das Thema Energiesparen geht, können die Städte da was tun, indem sie zum Beispiel intelligente Straßenbeleuchtung einsetzen. Also das sind Straßenlaternen, die eben nicht durchgängig leuchten, also dadurch dauerhaft Strom verbrauchen, sondern eben nur dann leuchten, wenn auch jemand vorbeikommt. Das wäre zum Beispiel eine Maßnahme. Dann müssen wir natürlich schauen, dass wir irgendwie auch auf alternative Energiequellen setzen und nicht mehr auf fossile Brennstoffe. Da ist natürlich das große Feld Photovoltaik ein Thema, also dass ja, Photovoltaikanlagen zur Stromerzeugung vermehrt genutzt werden. Oder auch, wenn es um die Wärmeerzeugung geht, dass wir da auf Geothermie, also Erdwärme setzen, oder auch auf Solarthermie, also die Wärme durch die Sonne setzen. Das sind zum Beispiel Technologien, die eine Smart City umsetzen kann und auch muss. Oder auch, wenn es darum geht, die CO2-Emissionen verringern, Dann sind wir natürlich hier beim Thema Verkehr in der Stadt. Und da gibt es natürlich für die Smart Cities Möglichkeiten, eben ihre Busflotten umzustellen, wie ich schon gesagt habe, auf Elektro- oder Wasserstoffbusse. Aber auch zum Beispiel den motorisierten Individualverkehr, also PKWs, zu reduzieren, indem man zum Beispiel alternative Angebote schafft, wie zum Beispiel Sharing-Möglichkeiten, also Carsharing oder Bike-Sharing oder auch E-Scooter. So, dass es einfach ja viele Möglichkeiten gibt, wie eine Stadt auf diese Klimakrise reagieren kann, vor allem durch digitale Technologien, und da auch wirklich Maßnahmen ergreifen muss und in Zukunft wahrscheinlich auch noch viel stärker ergreifen muss. Und vielleicht noch ein letzter Punkt. Das Thema Smart City ist, glaube ich, auch deshalb in der Zukunft relevant, einfach weil das Thema Stadt an sich von immer eine größere Relevanz bekommt noch in Zukunft, einfach weil nicht nur in Deutschland, auch weltweit einfach immer mehr Menschen in die Städte ziehen und die Städte immer größer werden, immer mehr Menschen auf kleineren Raum zusammenleben. Und dieses Leben, dieses Zusammenleben muss auch irgendwie organisiert werden. Und das ist eben, dazu kommen, müssen dann aber auch digitale Technologien zum Einsatz kommen, um diese Organisation auch einfach leisten zu können.
Jetzt kommen wir auch einfach mal direkt zur letzten Frage. Was heißt es denn für mich persönlich? Wie betrifft das mein Leben oder wie betrifft das Leben in einer Smart City meinen Alltag und was ändert sich genau für mich?
Also, ich habe ja gerade so ein bisschen über so Energiethemen gesprochen, die bekommt man als Bürger jetzt vielleicht gar nicht so direkt mit, weil das ja so Sachen sind, die von der Stadt so im Hintergrund laufen. Aber es gibt natürlich auch andere Themen, die einem im Alltag eher begegnen. Also, wenn wir zum Beispiel mal an Verwaltungsdienstleistungen denken, wenn ich jetzt zum Amt gehen muss, um zum Beispiel meinen Wohnsitz umzumelden oder mein Auto anzumelden oder irgendwie ein Gewerbe anzumelden, was auch immer, irgendwelche Dienstleistungen, die ich von der Behörde brauche, dann ist es oftmals so, dass man aktuell noch ins Amt gehen muss. Aber wir arbeiten natürlich daran, dass das alles auch irgendwann digital möglich ist, dass man diese Dienstleistung auch eben im Internet tätigen kann. Und das ist für jüngere Menschen mag das vielleicht einfach nur ein Bequemlichkeitsfaktor sein oder was, um Zeit zu sparen. Aber wenn man jetzt an ältere Menschen denkt oder auch der Menschen, die körperlich beeinträchtigt sind, dann ist das natürlich schon nochmal ein anderes Thema, weil das für die eben dann doch ja auch eine große Hürde sein kann. Oder vielleicht auch ein anderer Bereich, bei dem man vielleicht auch so am ehesten auch heute schon Smart City miterleben kann, ist wahrscheinlich der Bereich Mobilität. Also wenn man sich einfach mal vorstellt, einen ganz normalen Tag, wenn man zur Schule fährt oder zur Uni oder zum Job oder wo auch immer hin, dann steht man morgens auf, bevor man losfährt, guckt man nochmal in die App, guckt in die Fahrplanauskunft, wann mein Bus kommt oder ob der auch pünktlich kommt. Dann ist man unterwegs, dann bucht man sich in der App noch das Ticket dazu, bezahlt es auch direkt online. Und wenn man dann im Bus sitzt, will man sich die Zeit vertreiben und vielleicht irgendwie die Serie weitergucken, die man gerade schaut, und will dafür nicht sein ganzes Datenvolumen aufbrauchen, dann will man natürlich gerne auch das WLAN nutzen, das dann idealerweise im Bus vorhanden ist. Das hat alles Punkte, die heute schon eine Smart City ausmachen. Oder auch wenn man den Bus vielleicht verpasst hat und trotzdem aber irgendwie schnell dahin kommen muss zum Termin, dann nimmt man sich einfach den nächsten E-Scooter, der um die nächste Ecke steht, und bucht den per App und bezahlt den. Das sind also Punkte, die man vielleicht heute schon spürt und in Zukunft, so soll es zumindest unser Ziel sein, auch noch stärker spüren wird. Zukünftig wird man dann vielleicht auch den autonomen Bus irgendwann nehmen, ohne Fahrer, und in vielleicht ja in noch fernerer Zukunft dann vielleicht auch irgendwann noch das fliegende Taxi dann.
Okay. Also Smart Cities ist erstmal schon mal ein sehr, sehr interessantes Thema und ich bedanke mich auch noch schon mal bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, Felix. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann könnt ihr euch auch mal gerne andere angucken auf Spotify oder auf unserer Website oder ihr könnt auch gerne auch bei Instagram oder bei TikTok vorbeigucken. Salon5- heißen wir da. Ansonsten euch noch einen schönen Tag und ciao.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.